Ja, wir machen heute weiter mit der Serie, warum ist der Jesusweg so viel besser? Und es geht heute um Halt. Und Halt hat unterschiedliche Bedeutungen. Du kannst einfach sagen, halt mal, nach dem Motto, stopp mal. Oder was hältst du davon? Ja, oder das ist einfach haltlos. Ich will heute auf die Bedeutung von Halt, dass es irgendwie etwas stützt, eine Unterstützung sein kann. Wir hatten bisher die Themen Angst, Wut und Hoffnung, wie Wade gerade schon gesagt hat. Angst, da hatten wir einfach das Thema, dass wir bei der Angst durchaus sie als einen Freund sehen können, dass es uns etwas zeigen soll, aber es soll uns nicht übermannen. Wir sollen sozusagen die Angst Stück für Stück arbeiten, nicht zu viel auf einmal, vor allen Dingen nicht ansammeln im Sinne von wegsperren, wie in Matthäus 6, 34 steht, jeder Tag sorgt für sich, nimm das, was an diesem Tag dran ist, auch an Angst und arbeite das ab. Dann hatten wir bei dem Thema Wut einfach mal das Bewusstsein, Wut kann aufkommen, Wut an sich ist keine Sünde, aber aus der Wut heraus kann Sünde entstehen. Dass man dann zu Handlungen gezwungen wird, um irgendwo oder rüberfällt, dass man irgendwo reinschlägt. Und da ist es eben wichtig, einfach gegen die Wut die Liebe Gottes zu setzen, sich bewusst zu machen, ich bin geliebt. Und eine Sache hatten wir als Aufgabe zum Mitnehmen, das Thema drei Dinge zum Dank vielleicht am Abend sich bewusst machen. Hat das geklappt? Okay, also das einfach nochmal als Erinnerung, falls nicht, am Abend einfach nochmal drei Dinge vom Tag passieren lassen, wofür bin ich dankbar? War ja auch ein schöner Einstieg heute in den Gottesdienst, Gebet für Dankbarkeit, für das, wofür wir dankbar sind. Und dann hatten wir letztes Mal über das Thema Hoffnung gesprochen. Hoffnung begründet in Christus und verbunden mit der Hoffnung auch das Fruchtbringen, was im Prinzip bei der Fruchtbringen einfach als Reifeprozess gesehen wird. Die eigene Reife, dass ich immer stärker meine Hoffnung, mein Vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus setze, dass er uns versorgt. So, heute kommen wir zum Thema Halt. Und da ist einfach mal die Frage, was gibt dir Halt? Etwas, was mir zum Beispiel hier einfach Halt gibt, ist schon mal ganz einfach der Boden unter den Füßen. Wenn der nicht da wäre oder wegbrechen würde, dann würde ich einbrechen. Es würde mir sozusagen den Boden im wahrsten Sinne des Wortes wegziehen. Also einfach das, worauf ich stehe. Ganz einfach physikalisch. Wenn ich auf Treibsand stehe, habe ich ein Problem. Und andere Dinge sind zum Beispiel einfach Konstanten in meinem Leben. Wenn ich sage, ich bin zum Beispiel körperlich einfach in der Lage, morgens aufzustehen. Wenn das plötzlich nicht mehr funktionieren würde, dass die Gesundheit mir reinspielt, ich sage, ich kann das nicht mehr, dann ist plötzlich etwas eingeschränkt. Dass ich morgens einfach wach werde und das machen kann, das gibt mir auch einen gewissen Halt. Oder dass ich sagen kann, ich habe erstmal eine Arbeitsstelle, finanzielle Versorgung. Wenn solche Sachen einbrechen, dann kann ich darüber durchaus meinen Halt verlieren. Also wenn eigentlich das tägliche Leben in bekannter Weise funktioniert. Und meistens sind Veränderungen führen zu etwas, dass etwas Unbekanntes aufkommt. Und dieses Unbekannte kann dann dazu führen, dass ich ein Stück von meinem Halt verliere, weil ich mich plötzlich auf etwas Neues einstellen muss, was ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie läuft das. Ich werde unsicher und ich verliere meine Sicherheit, ich verliere damit sozusagen auch den Halt. Nun wäre einfach die Frage, wie sieht das denn aus mit dem Halt bei Gott? Wenn wir in die Bibel schauen, sind da schöne Sprüche, die Gott als etwas Festes, ein Fels in der Brandung. Ja, Psalm 18, da steht dann, der Herr ist mein Fels und meine Burg. Also etwas so richtig Stabiles, wo ich sage, das steht auf alle Fälle, egal was passiert, das funktioniert. Oder eben auch dieses Konstante bei Gott, dass ich sage, er ist der, der da war, der da ist und der da kommt. Der sozusagen eigentlich in seinen Aussagen stabil bleibt, der nicht heute A sagt und morgen B. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern so ungefähr? Das gibt es bei Gott nicht. Gott ist da sehr genau, sehr konstant. Es gibt Sachen, dass Gott manchmal einem Zeit lässt, dass er etwas aufschiebt, aber es passiert dann trotzdem. Er setzt seinen Plan einfach komplett durch. Und wenn ich jetzt sozusagen meinen Halt bei Gott suche und ich suche das in etwas Festem, Uli, darf ich dich mal nach vorne bitten? Ich brauche mal gerade eine Assistenz. Ja, dann stellen wir uns eigentlich, oder vielleicht stellen wir uns etwas vor nach dem Motto, von Gott kriege ich jetzt etwas Festes in die Hand, womit ich was machen kann. Ja, damit kann ich irgendwie wo reinschlagen, wenn mir was nicht passt. Ich kann mich verteidigen, etwas abwehren. Es ist auch eine angenehme Stütze, ja, so wenn ich irgendwo bin, hilft mir das auch mal so, ich mich drauf lehnen kann, das stützt mich. Und jetzt an diesem Beispiel natürlich auch noch ganz schön, ich kann mich auch mal dahinter verstecken. Ja, also das ist sozusagen ein fassbarer Halt von Gott. Aber wie ihr schon merkt, das ist alles bei mir. Ja, wenn Uli jetzt sozusagen mal Gott symbolisiert, sage ich mal vorsichtig, dann hat das alles damit nichts zu tun. Das ist bei mir. Ja, und das ist das Angenehme daran, I've got the power. Ich habe die Macht, ich habe die Kraft, aber ich muss auch die Kraft aufbringen. Wenn ich das hier, was ich habe, was immer auch nichts damit machen kann, dann bin ich kraftlos, dann hilft mir das auch nicht. Ich habe also alles in der Hand, aber es kommt auch alles von mir. Es ist meine Kraft, mit der ich agiere. Deswegen würde ich dieses nicht als Symbol für Gottes Halt nehmen, sondern das ist eher, was ich aus der Bibel erkenne, ein Götze. Ich sage, etwas, wo ich mein Vertrauen reinmache, ein Stück Holz. Ja, das tut eigentlich gar nichts. Wenn ich es nicht halte, fällt es hin. Ich muss es tragen, weil es macht nichts. Und insofern kann es mir auch überhaupt nichts liefern an Kraft oder wirklich aktiver Unterstützung. Es ist passiv, wie ein Götze, wie ein schönes, vergoldetes Bildchen, was ich mir hinstelle und hoffe, dass es irgendetwas an Glück bringt, aber eigentlich ist es gar nichts. Insofern, weg damit. Wenn ihr euch ein Bild für den Halt bei Gott machen wollt, dann würde ich euch was ganz anderes geben, etwas, was gar nicht so stabil ist. Das ist so ganz labbrig. Ja, damit fange ich unheimlich wenig an, da kann ich mich nicht drauf abstützen. Aber ich kann mich damit irgendwo festmachen. Jetzt mache ich mich mal bei Gott sozusagen fest. Und dann habe ich da eine gewisse Spielmöglichkeit. Ja, ich habe eine gewisse Freiheit, in der ich mich bewegen kann. Aber es gibt natürlich auch irgendwo eine Grenze, da geht es nicht weiter. Umgekehrt kann ich sagen, wenn ich nicht mehr kann, dann kann auch Kraft von Gott kommen, indem es mich zieht und dann mich einfach mitnimmt in eine Richtung. Das ist genau der Unterschied, dass diese Kraft nicht von mir kommt, sondern ich mich jetzt an Gott binde. Ich mache mich bei Gott fest und kriege von dort Halt und ich darf in der Kraft von Gott etwas teilhaben. Aber nach dem Motto, wenn Gott mir die Kraft nicht gibt oder wenn ich loslasse, dann ist natürlich auch nichts mehr da. Ich bin sozusagen in einer Abhängigkeit. Aber in dieser Abhängigkeit habe ich auch einen aktiven Halt. Deswegen sozusagen eher das Bild von der Schnur. Vielen Dank, Uli. Ja, das also einfach mal als Bild. Und wir haben auch dieses Lose, diesen Spielraum wird in der Bibel durchaus auch beschrieben. In 1. Korinther steht zum Beispiel, uns ist alles erlaubt, ist aber nicht unbedingt alles immer so gut oder so förderlich, aber wir kriegen eine gewisse Freiraum, einen gewissen Spiel. Wir sind keine Marionetten, die immer nur an den Fäden hängen, sondern Gott gibt uns eine Selbstständigkeit. Er gibt uns auch einen Verstand, den wir nutzen dürfen. Und es gibt definitiv eine Veränderung in der Bibel, deswegen haben wir Altes Testament und Neues Testament. Dazwischen gibt es große Unterschiede und große Verbindungen. Das Alte Testament sagt im Prinzip diese Veränderung vorher, weist darauf hin, was passiert. Und Jesus Christus setzt diese Veränderung um, nämlich unsere Erlösung in ihm, unsere Befreiung. Es ist vollbracht, da wurde etwas getan, da hat sich etwas verändert. Nun, wenn ich das versuche, einfach mal in ein Bild zu malen, kommen wieder meine Supermalkünste, dann was Halt ist, was Hoffnung ist und Glauben, habe ich mir so mal folgendes Bild rausgedacht. Und zwar, wir haben, ups, Wir haben sozusagen ein Fundament, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dieses Fundament, auf dem wir gegründet sind, ist Jesus Christus. So, das ist ein stabiles Fundament und das ist eigentlich mehr oder weniger unverrückbar das Fundament, auf dem wir uns bewegen können. Das ist wie ein stabiler Boden, da kann ich drauf hüpfen, den kann ich belasten, der geht nicht kaputt. So, jetzt habe ich auf diesem Teil habe ich eine Säule und die nenne ich mal vom letzten Mal, die ist also hier gegründet in Jesus Christus, das ist meine Hoffnung. Hoffnung passt gerade so rein. So, das ist die eine Säule und darauf ruht jetzt sozusagen mal mein Dach, wo ich sage, und ihr seht schon, da passt was nicht, das bin ich und das ist sozusagen mein Glaube, der auf diese Hoffnung ist. Ich brauche mehr als nur die Hoffnung. Ich brauche einen gewissen Halt. Das heißt, es fehlt hier noch die zweite Säule und über die wollen wir heute ein bisschen reden, den Halt. Nun, wer sich ein bisschen mit Statik auskennt, weiß, dass wenn ich zwei Säulen habe und ich tue was drauf, dann kann ich das leicht zur Seite drücken und das kracht ineinander. Und in der Tat haben wir so gewisse Gefährder, da haben wir ja auch drüber gesprochen, das male ich hier jetzt mal so wie eine Abrissbirne. Das kann da durchaus drankommen und dann fällt das Ganze einfach so zur Seite. Und das ist zum Beispiel die Wut. Mit der Wut kann es passieren, dass ich einfach maßlos irgendwo eine Aktion mache, einen Impuls, der mir da ziemlich viel zerstört. Ja, oder es kann auch eine Wut sein auf Gott selbst, weil ich sage, was machst du denn gerade? Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, die sagen, auf diese Hoffnung wirkt auch ein, zum Beispiel die Angst. Ja, das nagt dann wirklich daran, das knabbert, dass es vielleicht etwas instabiler wird. Das heißt, ich brauche noch weitere Stabilisierung dieses gesamten Systems, sonst funktioniert es nicht, dass es wirklich stabil, dass mein Glaube gefestigt wird. Und da zieht man normalerweise solche Stangen dazwischen, die das fester machen. Und jetzt nenne ich mal die eine Stange, nenne ich Wissen. Wissen ist für mich das, was ich von Gott wirklich wissen kann. Wie kann ich das wissen? Indem ich hier drin lese, was über ihn geschrieben wird. Deswegen ist in einer Predigt auch grundsätzlich biblische Verse drinnen, weil das letztendlich die Grundlage ist, die beschreibt, wie ist Gott? Wie ist er uns gegenüber? Das heißt, dieses Wissen brauche ich. Und das ist ein Faktum, etwas Greifbares. Dann habe ich etwas nicht ganz so Greifbares, was aber auch wichtig ist. Und das ist sozusagen diese zweite Stange. Und mit so einem Kreuz kann das dann nicht mehr links und rechts hin und her gehen. Habt ihr vielleicht schon mal beim Schrank gesehen, dass dann hinten auch so etwas gespannt wird, dass das einfach stabil in sich steht. Und diese zweite Stange, die nenne ich Erfahrung. Und jetzt ist es ganz wichtig, diese zwei Punkte, Wissen und Erfahrung, in einem guten Gleichgewicht zueinander zu haben. Denn wenn ich meinen Glauben nur auf Erfahrung aufbaue, auf das, was ich fühle, auf das, was mir im Leben vielleicht widerfährt, dann ist das eine enorm subjektive Sache. Das Gefühl kann sich von heute auf morgen verändern, was heute gut war, gefällt mir morgen vielleicht gar nicht mehr oder es passiert etwas Unschönes in meinem Leben und dann habe ich das Empfinden, Gott mag mich nicht mehr. Das heißt, wenn ich nur auf der Erfahrung eine sogenannte Erfahrungstheologie mache, dann werde ich in ein Problem fahren, weil Sachen einfach so werden können, dass sie äußerst unangenehm für mich werden im Leben. Deshalb ist es wichtig, dieses Wissen zu haben. Eine Erfahrung, die ich mache, muss immer geprüft werden anhand des Wissens. Und eine Erfahrung darf dem Wissen nicht widersprechen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der Geist hat mir offenbart, der Geist hat mir gesagt, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und zum Beispiel sogar, dass du jetzt etwas machen musst. Ja, der Geist hat mir gesagt, dass du etwas machen willst. Würde ich sagen, okay, Gott kann ja auch direkt mit den Menschen sprechen. Wir brauchen ja gerade nicht mehr einen Vermittler dazwischen. Und das ist schon sehr gefährlich, wenn man den Eindruck hat und dann dieses auf andere auferlegt. Und dann ist ja sozusagen auch noch der Anspruch, wenn ich sage, der Geist sagt mir, ich sage, widersprich nicht, weil das kommt direkt von Gott, das hat er mir offenbart, deswegen musst du das jetzt machen. Punkt, Ende, aus. Ja, das ist wie eine Ermächtigung. Dann bin ich bei diesem Thema, ich habe den Geist, der Geist hat mir gesagt und jetzt sage ich dir. Ja, das ist reine Erfahrungstheologie ohne Wissen. Das ist ja gar nicht schlecht, wenn der Geist spricht. Und das kommt auch vor. Und ich hoffe, ihr habt das alle auch mal schon erlebt. Aber wichtig ist, das, was der Geist sagt, dann auch zu prüfen, in das Wissen mit hineinzunehmen. Es gibt wirklich Situationen, wo es kommt bei Pastoren auch vor, dass ein Pastor kommt und sagt, der Geist hat mir gesagt, ich soll mich von meiner Frau trennen und eine andere Frau heiraten. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber das gibt es wirklich. Das ist jetzt Gott geleitet. So, und da kann man relativ einfach sagen, kann nicht sein. Kann man in der Bibel relativ schnell Stellen raus sagen, wo wir sagen, hey, das passt nicht. Und der Geist wird der Bibel nicht widersprechen. Warum? Weil die Bibel Geist inspiriert ist. Die Bibel ist geleitet in einem Schreiben vom Geist, was da drin steht. Und dann kann der Geist nicht kommen und plötzlich was anderes behaupten. Deswegen ist es wichtig, Erfahrung immer mit dem Wissen zu prüfen. Die Erfahrung soll eine Bestätigung dessen sein, was im Wissen aufgeführt ist und uns darin führen. Nie gegen das Wissen. Aber Erfahrung ist auch wichtig. Weil wenn ich nur Wissen habe und nichts erfahre, dann ist das tote Theorie. Es ist wichtig, das, was ich habe, auch wirklich zu erleben. Und man merkt in diesem Erleben auch, wenn man es zum Beispiel nicht einfach mit der Bibel abgleichen kann, ob das nun passt oder nicht, ob man nur was Richtiges gehört hat oder nicht. Ich hatte zum Beispiel einfach mal die Situation, dass ich morgens beim Kaffee machen irgendwie komplett den Eindruck hatte, ich muss heute früher in die Gemeinde gehen, am Eingang der Gemeinde treffe ich jemanden und der sagt mir etwas Wichtiges. Das habe ich sozusagen wirklich gedacht, ich habe das jetzt vernommen. Und das war für mich so präsent und so prägnant, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse den Kaffee stehen und da muss schon viel passieren und ich gehe in die Gemeinde früher hin und ich stelle mich am Eingang hin. Da stand ich dann. Nichts passiert. Tja, hat wohl so nicht gestimmt, falscher Eindruck. Und das gibt es. Ja, es gibt verschiedene Stimmen. Und das ist wichtig. Man darf einer Erfahrung nachgehen, aber immer mit dem Wissen kombiniert. Aber es ist wichtig, dass es Erfahrungen gibt, dass man auch Erfahrungen macht, wo man sagt, hey, hier merke ich wirklich und vielleicht erst im Rückblick, da war Gott. Das ist in meinem Leben passiert. Deswegen brauche ich diese zwei Sachen, die miteinander dort agieren. Weil ich dann sozusagen aus der Erfahrung wirklich die Praxis erkenne, dass eben Gott wirklich da ist und dass seine Liebe in meinem Leben vorhanden ist. Das ist etwas, was wirklich die Erfahrung nur mich und auch in mein Herz reinbringen kann. Dass es nicht beim Wissen und rein im Kopf bleibt. Denn ich kann Theologie auch rein aus dem Wissen betreiben, aber dann ist diese Theologie tot. Nun habe ich dieses ganze Gebäude und das ist alles ganz wunderschön. Und jetzt komme ich in meinem Leben und da sind wir bei dem Bild, was ich am Anfang hatte, dass ich sage, ich habe in meinem Leben plötzlich jede Menge Mist. Ich versinke darin, ich habe den Halt verloren. Und alles, was ich noch tun kann, weil mir das bis über den Kopf hinaussteht und stinkt, dass ich um Hilfe schreie. Und ja, das gibt es, das kommt im Leben vor. Das können Sachen sein, wo ich sage, ich verliere einen Ehepartner, weil er stirbt. Ich verliere eine Arbeitsstelle, ich verliere meine komplette Existenz, mein Haus wird verpfändet, weil ich es nicht mehr finanzieren kann. Ich stehe plötzlich buchstäblich auf der Straße und alles, was ich mir vorher aufgebaut habe, ist verloren. Und dann stehe ich da und sage, was soll das jetzt? Ja? Und da hatten wir ja letztes Mal auch dieses Bild von, wenn die Angst dich übermannt, dass du einfach sagst, ich bin völlig am Ende. Aber ich möchte insbesondere auf diesen Verlust eingehen. Verlust von etwas, was mir sehr wichtig ist. Was passiert dann? Es gibt eine Beschreibung von Phasen, die ich in diesem Fall durchlaufe. Das variiert sehr stark, wie lang die Phasen sind, und es ist auch nicht ein linearer Prozess, das kann wild kreuz und quer springen, aber im Prinzip ist das Erste, was passiert, wenn etwas Schlimmes in meinem Leben eintritt, dass ich erstmal einen Schock habe. Eigentlich eine Verleugnung nach dem Motto, nichts passiert. Ja? Nach dem Motto, ich sage ganz klar, nein, gab es nicht. Wenn ich diese Phase überwunden habe, dann kann so etwas wie Zorn oder Wut aufkommen. Ja, warum ist das passiert? Das ist doch alles Mist, das kann doch gar nicht sein. Ich bin immer noch sehr stark in diesem Nein unterwegs und ich komme dann in eine Situation, die nennt man mit Verhandeln oder mit Ringen, wo man sagt, naja, aber wenn das jetzt doch so wäre oder wenn ich vielleicht früher gehandelt hätte, dann wäre es doch zu vermeiden gewesen und vielleicht kann ich jetzt noch das tun und dann wird es wieder gut. Ja, ich bete noch ein paar Mal und dann wird vielleicht alles wieder gelöst für mich und so weiter. Es ist diese, ich ringe damit, aber das Nein wird sozusagen langsam kleiner und ich komme so langsam in die Phase, wo ein Ja anfängt zu wachsen. Und ich fange an, mir bewusst zu werden, dass da etwas passiert ist, was ich wahrscheinlich annehmen muss. Und da ist eigentlich die Phase erstmal, wo wirklich die Trauer kommt. Das kann dann in Richtung Depression sein, es kann in Richtung, dass ich sage, ich lege mich nur noch hin, ich kann nichts mehr machen, was mit Apathie beschrieben wird. Und um einfach mal so ein Beispiel zu geben, von jetzt, wenn er so ein kleines Kind mal laufen sieht und das Kind fällt hin, dann ist im ersten Moment ist erstmal Ruhe, es passiert noch nichts. Und das ist manchmal ein Moment, wenn das Kind jetzt nicht irgendwie schwer verletzt ist oder so, wo man dann als Eltern hingehen kann, das aus dieser Schockphase, die noch da ist, rausreißt und sagt, ach, ist doch alles okay. Ja, und wenn das Kind dann das sozusagen nicht mitgenommen hat, dann kann ich es einfach rüberziehen über die ganzen Phasen und dann war auch gut. Während wenn ich zu lange warte, kann es sein, dass das Kind sagt, oh, ich bin hingefallen, ist nicht gut, ich muss mal heulen. Ja? Allerdings, wenn es verletzt ist, dann kommt diese andere Situation, wo dann die Zeitdauer zwischen dem Stillsein des Kindes und dem Losschreien darüber definiert, wie laut es schreit, weil es einfach mehr oder weniger stark verletzt ist. Und dann durchläuft es sozusagen auch erstmal diese Phasen, selbst bewusst werden, was es da passiert. Aber das sind auch mal im ganz Kleinen diese Phasen. In der Trauer kommt aber auch immer mehr das Bewusstsein dann auf, es ist wahr. Ich komme immer mehr in die Realität zurück. Deswegen ist das Trauern bei einem starken Verlust auch so wichtig. Weil dadurch erst auch das Annehmen dessen, was mir verloren gegangen ist, wirklich erfolgen kann. Und ich dann in eine Situation bekommen, dass ich sage, okay, ich bin in einem Neubeginn, ich komme wieder in eine stabile Phase, um irgendwie weiterzumachen. Ich habe diese Phasen gerade in den letzten 2 Wochen an einem ganz primitiven Beispiel durchlebt, dass ich letzte Woche hier in Rauenberg ankam. Ich weiß selber nicht genau wieso, aber ich bin gegen die Wand meines Vermietershauses gefahren. Das ist dann auch genau die Wohnung, wo das ist. Und das ist, anscheinend ist das mit Styropor verkleidet und dann der Putz drüber. Also es ist eine relativ weiche Oberfläche und ich bin nicht doll gegen gefahren, aber es hat ausgereicht, dass da was kaputt ging. Und dann war im ersten Moment so diese Verleugnung, ja, nach dem Motto, ah, das war noch nicht schlimm, war gar nicht so doll, da ist garantiert nichts. Und ich wurde wütend auf mich selbst. Wie kannst du so blöd sein, da hinzufahren? Du hast sogar Piepser am Auto und Uli hat schon mehrfach gesagt, du fährst aber sehr nah dran. Diesmal war es wohl zu nah. Und dann jetzt das Verhandeln innerlich, ja, was machst du jetzt? Guckst du mal nach, schaust du mal, was da ist, oder sagst du, es ist eigentlich doch nichts, alles okay. Also okay, irgendwann fing ich an zu schauen und ich sah dann, ja, doch was kaputt, aber war da nicht vorher auch schon ein Schaden, war da nicht schon was, ist das wirklich von mir? Da war doch vorher auch schon was, das war doch nicht ganz in Ordnung. Ich konnte mich aber nicht erinnern. Ich habe dann überlegt, habe ich Fotos irgendwie mal als wir nach Wohnungen gesucht haben, wo ich draußen ein Foto gemacht habe, hatte ich nicht. Also es war wirklich in diesem Verhandeln, das Ringen, ja, was machst du jetzt? Und dann irgendwann kam so die Erkenntnis, naja, okay, es ist kaputt, ja, was willst du machen? Foto gemacht, Vermieter geschickt. Aber Der Tag war für mich richtig übel. Ich war wütend auf mich selbst. Ich war wütend, dass das passiert ist. Also das war dieses im Kreis fahren. Bis dann irgendwann mal so die Akzeptanz kam, okay, es ist passiert, ist jetzt Mist, kostet was für die Reparatur, läuft es schon alles. Dann kam sozusagen wirklich dieses langsam immer noch so ein bisschen, ist halt scheiße, nicht gut, aber dass man es annimmt und dass man wirklich sagt, okay, hak's jetzt mal ab. Das belastet dich. Oder das hat mich belastet, ja, die ganze Zeit. Und ich kann mich heute noch darüber aufregen, dass ich dagegen gefahren bin. Ja? Ich war ja jedes Mal wieder auf dem Parkplatz. Vorsichtig. So, jetzt kommt aber was Interessantes. Wir sind ja beim Thema Halt. Jetzt kann dieses zur Folge haben, dass ich ja dieses durchlebt habe. Und ich merke plötzlich, es funktioniert. Dann ist das auch ein Effekt, wodurch ich eine Stärkung erfahren kann, jetzt auch wieder mit dem Leben zu Rande zu kommen. Und wenn ich das erreicht habe, dann kann noch etwas anderes passieren. Dann kann nämlich Gott das nutzen, dass ich das durchaus auch zum Zeugnis gebrauchen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, der Geist hat dafür gesorgt, dass ich an die Wand fahre, dass ich heute hier Zeugnis geben kann über meine Beruhigung. Das wäre wieder Blödsinn. Aber in anderen Fällen kann das durchaus sein, dass ich Sachen in meinem Leben durchlebe, die mir gar nicht gefallen haben, die ich aber für mich selbst als Kraftquelle entdecke, dass ich sage, hey, da war Gott mit mir, er hat mich da durchgetragen und das auch anderen gegenüber als ein Zeugnis geben kann, Gott kann das bei dir auch, wenn jemand anders in eine ähnliche Situation kommt. Und plötzlich wird aus etwas, was eigentlich sehr schlecht ist, etwas, was gut für einen selber brauchbar ist und eventuell auch für anderen. Nach dem Motto, aus dem Mist macht Gott was Gutes. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, muss das denn sein? Muss ich durch eine Leidensphase, um irgendwas Gutes zu machen? Und natürlich ist das nicht die Absicht, dass Gott sagt, ich füge dir Leid zu, weil das kann ich irgendwo anders gut benutzen. Sondern das Thema des Leidens hat eine ganz andere Ursache. Und da müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Diese Welt ist nicht in Ordnung. Wir können noch so viel glauben, wir können noch so eng mit Christus unterwegs sein. Wir sind in einer Welt, die immer noch gefallen ist. Die neue Welt ist nicht aufgerichtet. Es gehen hier Dinge kaputt. Alles ist dem Verfall preisgegeben. Alles geht kaputt. Und sogar meine Taten sind mit Sünde gespickt. Sei es nur in Gedanken, sei es in Ausführung. Ja? Das kommt einfach vor. Jeden Tag neu. Ich begehe Fehler, ich begehe üble Gedanken gegenüber anderen Menschen. Und letztendlich bin ich selbst verfallen. Ich habe einen Geist, der mich begleitet. Ich habe Kraft von Gott. Ich habe Gott als Begleiter. Aber ich bin nach wie vor keineswegs perfekt. Wie im im Johannesbrief steht, wenn wir sagen, wir seien ohne Sünde, belügen wir uns selbst. Wir haben nur jemanden, der uns die Sünde verzeiht, der sie wegnimmt, dass wir wieder frei werden davon. Das heißt aber nicht, dass wir alles perfekt machen. Und damit ist diese Welt und wir darin verfallen und in Sünde unterwegs. Alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Unfreiwillig. Gott hat es so verfügt, können wir in 1. Mose nachlesen, nach dem Sündenfall, dass die Erde verflucht wurde und alles einfach schwierig wird. Diese Situation ist unverändert da. Die ist noch nicht aufgehoben. Die wird erst aufgehoben, wenn Jesus Christus wiederkommt. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung, dazu gehören wir auch, bis heute unter ihrem Zustand seufzt. Als würden sie in Geburtswehen legen. Wir gehen auf etwas zu. Aber wir sind in einem Thema, wo alles kaputt geht, nichts Bestand hat. Und das führt einfach dazu, dass wir Verlust erleiden. Nur versucht Gott, das alles dann auch für uns gut zu machen. Und das können wir dann auch wieder in der Bibel nachlesen. Da sind wir beim Wissen, dass Gott das, was uns widerfährt, nutzt, um daraus dann doch auch etwas Positives zu machen, dass es uns zum Guten dient. Und deswegen brauchen wir nicht den Mut zu verlieren, wie Paulus im Korintherbrief schreibt. Wir werden äußerlich aufgerieben. Ja, unser Leben ist mit vielen Spannungen versehen, mit vielen Themen, die uns überhaupt nicht gefallen. Aber er sagt, innerlich werden wir erneuert. Und dann kommt diese unglaubliche Zusage. Das, was wir erleben, Last und Leiden, was hier passiert, daraus baut Gott etwas für unsere Ewigkeit auf. Etwas ganz Wunderbares. Und das ist dieses Thema zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Bin ich mit meinem Halt auf das Sichtbare fokussiert, was für mich gut greifbar ist und sichtbar ist und vielleicht auch hier direkt etwas wirken kann, aber macht nichts, tut nichts, hilft nichts. Ja? Oder mache ich das irgendwo in dem Unsichtbaren fest, weil Gott für uns so nicht sichtbar ist in unserer Welt. Er wird nur sichtbar in unserer Erfahrung mit ihm. Und mache ich mich geistlich an ihm fest mit etwas, was so nichts hat, wo ich aber merke, da kann auch mal was ziehen, mich in eine gute Richtung ziehen, mir Kraft geben. Das ist dieses Unsichtbare, was einen ewigen Bestand hat, wenn ich mich an Gott festmache. Und Gott sagt mir zu, wenn du dich an mir festmachst, ich bin da, ich lasse dich nicht allein, auch in den schlimmen Situationen. Ganz bekannter Spruch aus Jesaja: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir, ich bin bei dir, ich rette dich, ich lasse dich nicht allein. Ja, ich weiß, du gehst durch tiefe Fluten, aber ich sorge dafür, dass du durchkommst. Du bist im Feuer, ich sorge dafür, dass du nicht da komplett verbrennst. Nicht, dass es sich nicht heiß anfühlt, nicht, dass es sich angenehm anfühlt, aber er wird uns durchbringen, er wird mit uns sein. Ich lasse dich niemals im Stich, auch im Neuen Testament sind diese Zusagen an vielen Stellen einfach zu finden. Ich vergesse dich nie. Und das fand ich irre. Das ist dieses, wo man dann drauf stößt, wenn man in dieser Wissensquelle einfach mal ein bisschen durchforst. Altes Testament wohlgemerkt, 600, 700 vor Christus. In beiden Handflächen habe ich dich eingraviert. Was ein Bild. Ja? Jesus Christus am Kreuz, eingraviert, mit den Nägeln in der Hand. In beiden Handflächen hat Jesus einen jeden von uns eingraviert. Das ist eine ganz nahe Beziehung. Dass er immer weiß, wo wir sind und immer bei uns ist. Weil alles, was wir tun, alles, was wir machen, das haben wir ihm abgegeben in diesem Kreuzigung, in diesen Nägeln. Das ist eingraviert in seinen Händen. Wir gehören ihm. Wir sind eingraviert in seinen Händen. So nah sind wir bei ihm. So nah ist er bei uns in all den Situationen. Das finde ich schon eine unglaublich tolle Stütze, einen unglaublich tollen Halt, wenn man sich das bewusst macht. Wir sind bei ihm. Nicht unbedingt in einer schönen Situation. Die Situation muss auch nicht für uns schön sein. Aber wir sind bei ihm eingraviert. Auf ewig. Ja, halten wir mal alles zusammen. Alles auf der Erde ist vergänglich. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Es ist die Folge dessen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Deswegen ist hier alles, dass es kaputt geht, dass wir ständig am Reparieren sind, ständig wieder am Machen und Tun und auch Verluste erleiden, die sich nicht mehr reparieren lassen. Ich selbst bin Teil von dieser Vergänglichkeit und ich selbst trage auch zu dieser Vergänglichkeit bei, mit meinem eigenen Verhalten, mit den Fehlern, die ich begehe. Da komme ich nicht drum rum, das ist einfach Fakt. Aber Gott ist bei mir in all dem und lässt mich nicht im Stich. Deswegen brauche ich keine Angst zu haben, dass mir der Halt zum Beispiel verloren gehen könnte. Und aus dem, was ich teilweise an Mist fabriziere, kann Gott etwas Wunderbares machen in dieser Welt oder auch in der Herrlichkeit, die mir bevorsteht. Das, was kommt. Auch wieder, fürchte dich nicht. Dann nochmal dieses wichtige Kreuz, Wissen und Erfahrung. Wissen, deswegen wichtig, hier drin zu lesen, nachzufahren, nachzuprüfen. Was sagt Gott? Was hat er uns dargelassen von sich? Was hat er uns offenbart in Jesus Christus, in früheren Propheten, in dem ganzen Buch? Und da ist eine ganz klare Aussage. Jesus Christus hat mich, hat dich erlöst. Punkt. Durch. Keine weitere Diskussion, zu 100%. Das ist eine Zusage. Ja? Und an dem, an Jesus Christus, da sollte ich mich festmachen mit dieser Schnur. Wenn ich mich daran festmache, dann gilt dieses Ganze, Gott ist bei mir, Gott lässt mich nicht im Stich, Gott hält mich, Gott erlöst mich. Dieses Band, dieses Festmachen an Gott, das ist der Halt, das ist die Stabilisierung meines Glaubens, auf die ich mich verlassen kann, auf die ich mich in Christus gründen darf, weil er das alles vollbracht hat. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Da müssen wir keine Angst haben. Da müssen wir dann auch nicht wütend werden, auch wenn wir es trotzdem werden, auch wenn wir trotzdem Angst haben. Hat Jesus uns auch ganz klar zugesagt, dass wir Angst haben werden. Aber wir dürfen diese Basis in der Stabilisierung zwischen Wissen und Erfahrung, das dürfen wir immer intensiver aufbauen in unserem Glaubensweg, in unserem Glaubensverlauf. Und Herr, dafür möchte ich dir einfach danken und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Erfahrungen schenkst, dass du uns darin führst, dass du uns hilfst, gerade wenn wir Verlust erleiden, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir komplett aufgerieben werden, dass wir das erfahren dürfen, wie nah du uns bei uns bist, wie wir in dir eingraviert sind, wie wir dir gehören, du bei uns bist, uns nicht loslässt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.